Die Überschrift heute ist Retter und Mitarbeiter. Ihr habt das im Impulstext bei euch drin, 2. Korinther 1, 8 bis 11, Retter und Mitarbeiter. Und auf die Mitarbeiter kommen wir zum Schluss. Aber erstmal geht es um den Retter. Ja, 2. Korinther 1, von 8 bis 11. Paulus schreibt, denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns denn auch aus solcher Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns, damit wegen der von vielen Personen für uns erbetenen Gnadengabe auch von vielen gedankt werde um unsertwillen. Also Vers 10 ist der Kernvers heute. Er hat uns denn auch aus solcher Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Er hat gerettet, er rettet, er wird retten. Er hat gerettet ist die Erfahrung, die wir mitbringen. Der eine mehr, der andere weniger. Er rettet ist Trost für heute. Und er wird retten, ist Hoffnung für die Zukunft. Also er hat gerettet, ist Erfahrung, er rettet, ist Trost und er wird retten, das ist Hoffnung. Das will ich uns heute mitgeben als Impuls auch für GEN konkret, zu sagen, hey, wir können zurückschauen, er hat uns gerettet. Ja. Wir sind im Prozess, er rettet uns heute immer wieder, jeden Tag, jeden Monat und er wird uns auch in Zukunft retten. Aber erstmal zurück zu Vers 9. Paulus sagt, ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Das heißt, er sagt, wir haben schon uns selbst aufgegeben, wir waren bereit zu sterben. Wir haben uns fertig gemacht für den Tod, sagt Paulus. Er sagt, unsere Hoffnung war schon nicht mehr dahingehend, dass wir aus der Situation herauskommen. Er spricht hier von sich selbst und seinen Reisegefährten. Er sagt, wir haben die Hoffnung schon aufgegeben, aus der Situation lebendig rauszukommen. Wir haben unsere Hoffnung jetzt schon auf Gott gesetzt, der die Toten wieder lebendig macht. Könnt ihr mir folgen? Ja? Er sagt, hey, wir waren so tief gesunken, unsere Hoffnung war so tief am Boden, wir haben nicht mehr an ein Leben geglaubt, an eine Rettung hier diesseits des Todes geglaubt. Wir haben nur noch geglaubt, dass wir sterben werden und Gott uns dann auferwecken wird. Er hat sich total aufgegeben. Und dann sagt er, warum das passiert ist. Er sagt, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten. Er hat sich völlig selbst aufgegeben und sagt, ich habe nicht mehr auf mich geschaut, auf das, was ich kann, auf das, was ich noch möchte oder will. Ich habe mich ganz dem Willen Gottes ausgeliefert. Ich habe innerlich schon mit meinem Leben abgeschlossen. Ich bin bereit zu sterben. Ich habe mich auf den Tod vorbereitet. Und ich habe nur noch auf den gehofft, der die Toten lebendig macht. Und an dem Punkt erlebt Paulus plötzlich, dass Hilfe kommt. Er sagt, das Ganze ist passiert, damit wir nicht auf uns vertrauen. Er musste lernen, nicht mehr auf sich zu vertrauen, sondern auf Gott zu vertrauen. Das gilt auch uns heute. Wir müssen immer wieder lernen zu sterben. Nicht körperlich zu sterben, sondern unserem Ich zu sterben. Unserem eigenen Können zu sterben. Unserem eigenen Wissen zu sterben. Unseren eigenen Plänen zu sterben. Dass wir sterben und uns ganz Gott hingeben und sagen, Gott, ich kann nicht, wir können nicht, aber du kannst. Damals wie Abraham, ja, dem ging es genauso. Gott, er hat die Stimme Gottes gehört, die gleiche Stimme, die ganz tollen Verheißungen gegeben hat. Du wirst einen Sohn bekommen, es geht weiter. Die gleiche Stimme hört er nochmal und die Stimme sagt ihm, opfere deinen Sohn Isaak. Und er wusste, das war Gott. Und er macht sich auf den Weg mit Isaak und im Hebräerbrief finden wir heraus, dass auch Abraham geglaubt hat, dass Gott seinen Sohn auferwecken würde. Den gleichen Glauben. Er hat aufgegeben. Er sagt, hey, mein Sohn stirbt gleich, alles vorbei. Aber er hat sich Gottes Willen ausgeliefert und hat auf Dinge gehofft und geglaubt, der die Toten auferweckt. Und das ist die Stelle, an der Paulus auch war. Er sagt, hey, unsere Hoffnung in diesseits war zu Ende. Ja, und das ist der Punkt, glaube ich, den wir und den ich immer wieder erreichen muss. Jesus sagt in Lukas 14, 27, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Und jemand, der sein Kreuz trägt, ist jemand, der unterwegs ist nach Golgatha, zur Schädelstätte, dort, wo hingerichtet wird. Und Jesus sagt, wenn du nicht bereit bist, dein Kreuz zu tragen und zu sterben für mich, bist du nicht bereit, ein Jünger zu sein. Und wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, ja Jesus, ich bin bereit für dich zu leben und sogar für dich zu sterben, plötzlich wird alles andere nebensächlich. Das frühe Aufstehen, das mal länger aufbleiben, die ganzen Ungemütlichkeiten, die Kleinigkeiten, die wir so erleben, was wir so nennen, ach ja, das ist schwer, das ist überhaupt nicht schwer. Wenn wir die Entscheidung getroffen haben, ich bin sogar bereit, für Jesus zu sterben, ist alles andere, Peanuts. Das hat nichts mehr zu sagen, Kleinigkeiten. Weil ich bin bereit, das Wertvollste, alles, was ich bin, aufzugeben für Jesus. Und wenn du an den Punkt kommst, öffnet sich plötzlich ein neues Fenster. Ja? Und du hast dich ganz entleert, du hast dich selbst aufgegeben und jetzt hat Gott Platz und Raum in dir und durch dich zu wirken. Wow, das hat Paulus hier erlebt. Sich ganz auszuliefern, seinen Besitz, seine Zeit, Beziehungen, Ruhm, Ehre, Karriere, unseren Ruf, ja, der uns oft so wertvoll ist, aufzugeben. Sagen, hey, egal wie mein Ruf ist, ich werde das tun, was Gott mir sagt, was das Wort Gottes sagt. Ob es in den Zeitgeist hineinpasst oder nicht. Ja, die Gefühle aufzugeben, was man so möchte und will und wie man sich fühlt, aufzugeben. Sagen, hey, ich bin bereit, für Jesus zu sterben. Die Pläne aufzugeben. Und dann erlebt plötzlich Paulus und dann werden wir erleben, dass Gottes Rettung kommt. Vers 9 geht Vers 10 voraus. Tiefe Weisheit. Vers 9 kommt vor Vers 10. Wow, tiefsinnig. Aber Vers 9, da sagt Paulus, wir haben uns aufgegeben, wir haben nur noch auf den Gott gehofft, der die Toten auferweckt. Das ist Vers 9. Und dann kommt Vers 10. Er. Plötzlich geht es nicht mehr um Paulus. Nicht um den Mann, der sich selbst aufgegeben hat. Es geht nicht mehr um die Pläne des Paulus. Plötzlich geht es um ihn. Er, Jesus, Gott, hat uns dann auch aus solcher Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Als er sich aufgegeben hatte, kam plötzlich die Rettung. Amen. Und genau das passiert, wenn wir uns aufgeben. Dann wird Gott uns retten. Wenn wir uns selbst rumstrampeln, versuchen und tun und meinen, wir schaffen es irgendwie, werden wir oft scheitern. Wenn wir sagen, Gott, wir können es nicht, wir schaffen es nicht, dann werden wir von Gott getragen und gerettet. Matthäus 16, 25. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Paulus hat sein Leben innerlich schon verloren gehabt. Er hat sich aufgegeben, ich sterbe jetzt. Vorbei, das war's dann. Ja. Und plötzlich kommt die Rettung, weil er sich aufgegeben hat. Und jetzt schreibt er in Vers 10, er sagt, hey, ich habe Erfahrung gemacht mit Gott. Er hat uns bereits vorher schon aus der Todesgefahr errettet. Er spricht jetzt hier rückblickend auf das, was er erlebt hatte. Ja? Und Jesus ist der Retter. Deswegen heißt er auch Jesus. Jesus heißt Retter, er rettet. Das ist alles, was er macht. Er rettet Beziehungen, er rettet Körper, Seele, Geist. Er ist der Retter. Er rettet alles. Ja? Sein ganzer Heilsplan ist Rettung. Die ganze Bibel von Adam und Eva bis zur Offenbarung sind überall, geht es immer um Rettung, Rettung, Rettung. Er ist der Erretter. Bevor der Sündenfall geschehen ist, hat er seinen Heilsplan, seinen Rettungsplan schon fertig gehabt. Er hat schon ein Drehbuch fertig gehabt. Er wusste, was kommen wird. Und er hat einen Rettungsplan gehabt. Ja? Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs war der Retter. Der Gott Moses, der den Auszug aus Ägypten geplant und durchgeführt hat, war der Gott, der rettet. Ja? Die Zeit der Richter, Gott rettet durch Richter immer und immer wieder. Ja? Er schickt Propheten, um zu retten. Und zum Schluss schickt er seinen eigenen Sohn, Jesus, um uns zu retten. Der Retter. Und Paulus sieht zurück und sagt, hey, ich habe schon so viel erlebt. Paulus wurde gerettet, er sieht zurück und sagt, hey, ich habe Erfahrung gemacht mit dem Retter. Ja. Und das möchte ich uns ans Herz legen. Wir haben Geschichte mit GEN. Wir haben mittlerweile 15 Jahre auf dem Buckel. Wir können zurückschauen und sagen, hey, wir haben Sachen erlebt mit Gott. Er war schon der Retter. Ich denke nur ans Gebäude hier. Er war der Retter. Ja, wir saßen damals zu viert im kleinen Büro bei uns zu Hause. Ja, wir brauchten Rettung. Und er hat uns errettet. Ja. Dann kam das Gebäude und dachten, Mensch, wie schaffen wir das alles? Ja, mit den ganzen Sachen, die getan werden müssen. Dann kamen Leute. Ja, und dann die Finanzen, wie schaffen wir das? Dann kamen Finanzen. Er hat gerettet. Amen. Wir schauen zurück und wir freuen uns über den Retter. Paulus sieht zurück und sagt in 2. Korinther 11, 23. Er sagt, 2. Korinther 11, 23. Sie sind Diener des Christus, ich rede unsinnig. 2. Korinther 11, 23. Sie sind Diener des Christus? Fragezeichen. Ich rede unsinnig, ich bin's noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Also er hat diese Nahtoderfahrung öfter gemacht als einmal. Nicht nur in Gedanken sich aufgegeben, sondern er hat wirklich, er war dem Tod oft nahe gewesen. 24. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einempfangen. Ne? Das war gesetzliche Genauigkeit. 39, bloß nicht 40. Ne? 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden. Wow. 3x habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen. In Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. In Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Zu all dem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Paulus sagt, ich habe eine Geschichte, aber ich stehe noch, ich bin noch da. Ich habe das Ganze, den ganzen Mist erlebt und durchlebt, aber ich habe Gott, den Retter, erfahren. 1. Korinther 15, 32, er sagt, wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Er sagt, ich habe mit wilden Tieren gekämpft. Ob das jetzt wirklich Löwen waren oder nicht, ich weiß es nicht. Ob er vielleicht in der Arena war irgendwo, ich weiß es nicht. Oder ob das nur ein Bild war. Aber er hatte es mit schwierigen Situationen zu tun gehabt. Er sieht zurück und sagt, hey, wir haben das alles überstanden. Und jeder Christ, ich denke, du hast auch ein Zeugnis. Dinge, die wir durchlebt haben. Und wir sollten das nicht vergessen. Zeugnisse haben Kraft. Zeugnisse wecken Glauben in uns, aber auch in dem, der die Zeugnisse hört. Deswegen erzählen wir auch Zeugnisse. Jedes Zeugnis hat eine Saat, um sich zu reproduzieren. Wenn du was erlebt hast und sagst, hey, das ist mir geschehen, und plötzlich kann deine Schwester, dein Bruder sagen, hey, wenn bei dem das passiert ist, kann das bei mir auch passieren. Deswegen lassen wir Leute immer wieder Zeugnis geben, auch bei den Crusades. Kommt nach vorne. Ich war blind, ich kann sehen. Ich war taub, stumm, ich kann jetzt reden und hören. Ich bin 4 Jahre auf der Bahre gelegen, jetzt kann ich wieder gehen. Das ermutigt Leute zu glauben. Ja? Wir dürfen die Erfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben, nicht vergessen. Wir dürfen die Dinge, die hier geschehen sind, hier im Zentrum, nicht vergessen. Die Sachen, die in Äthiopien geschehen sind, in Nigeria geschehen sind, nicht vergessen. Weil wir aus der Erfahrung leben können. Die Erfahrung gibt uns dann Hoffnung für die Zukunft und Trost fürs Jetzt. Römer 5, Vers 3. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Römer 5, 4. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Halleluja. Paulus sagt, ich habe eine ganze Palette an Problemen durchgemacht und die haben mir zum Besten gedient. Ich habe dadurch Bewährung erfahren. Ja. Ich bin gestärkt worden. Ich habe mich bewährt. Ich habe Prüfungen bestanden. Das ist so wie im Kampfsport, nicht? Wenn du einen bestimmten Gürtel hast, ja, ich habe das mal rausgesucht, ne, je nach Kampfsport, den weißen Gürtel, den gelben, den grünen, den orangen, den braunen, schwarzen. Das Schwarze ist der letzte, ne, der höchste Rang. Ja. Wenn du den schwarzen Gürtel hast, dann brauchst du dich um den braunen, orangen Gürtel nicht mehr zu sorgen. Das hast du schon drauf, das kannst du schon. Ja. Und im geistlichen Leben ist es genauso. Wir machen Erfahrungen, wir gehen durch schwere Zeiten durch. Wir haben finanzielle Engpässe, wir haben gesundheitliche Herausforderungen, wir haben vielleicht Ängste, wir haben Beziehungskrisen und. Aber das alles überwinden wir mit Christus und schauen zurück und sagen, hey, das haben wir vor einem Jahr gemacht, das schaffen wir wieder. Wir haben das letzte Mal geschafft, ja? Das Gebäude der Herr geschenkt, der kann uns noch eins schenken. Brauchen wir noch ein Gebäude? Halleluja. Ja? Glauben, ja? Wir haben die Sache erlebt in Pakistan, wir können das nochmal erleben in Pakistan oder in Äthiopien. Wir schauen zurück und sagen, ja, das war gut, es war schwierig, aber ey, den Gürtel haben wir jetzt. Wir haben den äthiopischen Gürtel, Halleluja. Ja? Den pakistanischen Gürtel haben wir jetzt. Ne? Wir haben den Gürtel von der und der Anzahl, von dem und dem Budget, das haben wir schon mal geschafft, mit der Hilfe des Herrn natürlich. Ja? Und das können wir. Wir haben den Glauben dafür. Amen. Amen. Halleluja. Wir lassen uns nicht mehr erschrecken, wir stehen fest. Teufel kommt und sagt, Mensch, das wird nichts. Ja? Und dann schaue ich zurück und sage, hey, nein, wir hatten das vor einem Jahr gehabt, das gleiche Problem. Wir haben es damals gelöst. Der Herr hat eine Lösung. Ich habe schon oft gesagt, ich sage es nochmal, ihr wisst gar nicht, wie oft wir GEN fast vor die Wand gefahren haben, finanziell. Ja. Jedes Mal ging es weiter. Amen. Und Menschen werden errettet, werden geheilt, es geht weiter. Halleluja. Wir müssen zurückschauen, wir müssen dankbar sein für das Gebäude, das wir haben, ja, für Mitarbeiter, die da sind. Wir müssen dankbar sein für die TV-Anlage hinter uns, die Bühne und die ganzen Sachen, ja, das ganze Equipment, was wir haben. Für den Bulli, der draußen, wisst ihr, wir haben für den Bulli gebetet, wisst ihr das noch? Ist ein Caddy geworden, ja, wir haben für den Bulli gebetet, ist ein Caddy geworden. Ja, aber auch nicht schlecht, ja. Wir haben einen Caddy-Gürtel. Amen. Ja. Da sind Dinge passiert, Halleluja. Ja, wir sind dankbar für die TV-Arbeit. Einige wissen das noch gar nicht. Wir sind nicht regelmäßig, aber wir sind weltweit auf Sendung. Ihr könnt das bei uns auf der Webseite nachsehen. Upstar, glaube ich, ist das und Galaxy. Jetzt zwei Satelliten hast du da vorne. Genau. Galaxy 19 und Upstar 7. Deckt die ganze, bis auf ein paar kleine Zipfel, die ganze Welt ab. Wir sind mittwochs, nicht immer, aber hoffentlich immer öfter, auf Sendung. Eine Sendung kostet normalerweise, eine Sendung, Primetime, kostet $4,200. Eine Sendung, das sind 28,5 Minuten ungefähr. $4,200. Aber weltweit dafür. Die zahlen wir aber zum Glück nicht. Weil wir haben einen Herrn und wir haben Beziehungen. Halleluja. Amen. Gott kann das möglich machen. Wir schauen zurück und sagen, hey, für so einen kleinen Dienst, irgendwo ein kleiner piepsiger Dienst. Ja? Und wir dürfen auf Sendung sein. Warum? Weil Gott das will. Gott, ich kann das möglich machen. Ja? Eine Beziehung. Und dann klappt das. Wir schauen zurück, wir waren in Sierra Leone auf Sendung gewesen. Auf den Philippinen waren wir, in den Philippinen waren wir auf Sendung gewesen. Wir waren Afrika auf Sendung gewesen. Wir waren in Asien auf Sendung, auf verschiedenen Plattformen, in Europa auch. Was war das damals? Believe TV, glaube ich, war das gewesen. Und. Wir schauen zurück und sagen, ja, wir haben das gemacht, wir können das wieder machen. Amen. Wir freuen uns. Wir lassen uns nicht mehr einschüchtern. Ja? Gott sorgt für uns. Deswegen lasst uns nicht vergessen, was wir schon alles erlebt haben. Halleluja. Auch an Heilung, ja. Da kommt jemand, ja, ich bin ganz schlimm krank. Du bist nicht schlimm krank. Gott kann dich heilen, ist gar nicht so schlimm. Ja. Weil, wenn du erlebt hast, wie Menschen gesund geworden sind, wie ein Tumor platzt, ja, im Gottesdienst, ja, wie Blinde sehen, wie Lahme gehen, das ist nicht schwer. Wir machen das hier eh nicht, das macht Gott. Ja. Aber dafür zu glauben, wenn du es einmal gesehen hast, ich kann das nochmal glauben, es wird nochmal passieren. Deswegen Zeugnisse im Kopf behalten, daran denken, den Herrn groß machen. Wir schauen zurück und die Sachen, die damals gelaufen sind, die können wir wieder stemmen. Natürlich nicht wir, mit des Herrn Hilfe. Paulus sagt, er hat uns gerettet und er rettet uns noch. Er sagt, wir haben schon einiges erlebt, schon einiges passiert, Halleluja, ein gutes Niveau, das wir jetzt haben, schön, aber wir sind noch nicht angekommen. Wir sind noch in der Zerreißprobe. Wir haben größere Herausforderungen. Ja? Wir haben den Bären erledigt, den Löwen erledigt, jetzt ist Goliath vor uns. Ja? Wir haben einiges erlebt. Wir haben den Bärengürtel, wir haben den Löwengürtel, jetzt kommt Goliath. Ja? Und er sagt, hey, ich kann aus dem Vergangenen fürs Jetzt Trost schöpfen. Ich kann jetzt Trost schöpfen. Ich schaue zurück und schöpfe fürs Jetzt Trost. Und dann der Geschichte, die manchmal so ein bisschen untergeht, in den Evangelien, Markus 8, von Vers 17. Markus 8, Vers 17. Und als es Jesus merkte, sprach er zu ihnen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht und denkt ihr nicht daran, hört mal zu, und denkt ihr nicht daran, könnt ihr euch nicht mehr erinnern? Warum denkt ihr nicht daran, sagt er, und denkt ihr nicht daran, als ich die 5 Brote brach für die 5000, wie viele Körbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Habt ihr es vergessen? Es waren 12. Ja? Sie sprachen zu ihm 12. Als ich aber die 7 für die 4000 brach, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Sie sprachen 7. Ja? Jesus hilft ihnen auf die Sprünge. Warum denkt ihr nicht daran? Denkt doch mal nach. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr denn so unverständlich? Die waren auf dem Boot und hatten kein Brot dabei. Mensch, wir haben kein Brot dabei. Wir sind jetzt 12 Jünger plus Jesus, 13 Leute, wir haben kein Brot dabei. Was machen wir ohne Brot, Leute? Jesus, habt ihr es vergessen? Ich habe 5000 Männer plus Frauen und Kinder gespeist mit 5 Broten und 2 Fischen. und ihr habt 12 Körbe übrig gehabt. Vergessen? Hey, ich habe damals die 4000 gespeist, genau, mit 7 Broten. Habt ihr es vergessen? Er sagt, warum denkt ihr nicht daran? Warum schaut ihr nicht zurück? Und oft geht es uns genauso. Oft sind wir so trostlos. Ah, alles so schlimm. Hey, denkt doch mal zurück. Der Herr hat uns schuldenfrei gemacht hier mit dem Gebäude. Wow. Der Herr hat uns Leute geschickt. Er hat uns Möglichkeiten eröffnet. Da ist so viel passiert. Das Jetzt ist doch kein Problem für ihn. Wir schauen zurück und sagen, hey, danke. Du hast es damals getan, du hast gerettet und du rettest und du wirst retten. Das ist Hoffnung. Halleluja. Vergessen wir nicht, was vor Jahren war. Nicht vergessen. Zeugnisse. Merken, aufschreiben. Wir haben bei uns auf der Webseite einige stehen. Aber auch sonst, für euch persönlich, so aus eurem persönlichen Leben, schreibt sie auf, merkt sie euch. Und wenn du kein Zeugnis hast oder wenig Zeugnisse hast, lies die Bibel voller Zeugnisse. Lies Biografien von Menschen, von Männern Gottes und Frauen Gottes, die Großartiges erlebt haben. Lass dich inspirieren, ermutigen, schöpfe Trost. Ich bin immer wieder ermutigt, wenn ich unterwegs bin und irgendwo mit Leuten rede. Und ich finde es immer so schön, wenn man mit Leitern spricht. Dann erzählen die, was die erlebt haben. Ich so, wow, ne? Das geht ab. Und das haben wir erlebt. Ne? Und das ist hier passiert. Ne? Vor 3 Jahren war ich noch gar nichts. Hier steht ein Riesengebäude. Wow. Ne? Und dann wirst du herausgefordert. Mensch, ey, unser Gebäude ist schon nicht schlecht. Aber die haben Glauben gehabt. Ne? Ne? Denkst du, wow. Ne? Aber das fordert dich heraus. Du sagst, ey, das kann Gott machen? In Afrika? Kann er auch in Minden machen, oder? Oh, nicht nur um Gebäude, auch um Menschenmassen, die man erreichen kann, Möglichkeiten und. Einfach sich zu inspirieren von Leuten, die sagen, hey, wir haben das mit Gott erlebt. Ja? Wo Leute von Wundern und Zeichen berichten. Und da höre ich immer gerne zu, von Leuten, die wirklich aus dem Leben erzählen. Jesus war früher der Retter, er ist heute der Retter. Er ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und Paulus sagt, weil ich das weiß, er hat gerettet, er rettet, dann weiß ich auch, er wird auch weiterhin retten. Er ist der Gleiche. Er hat sich nicht verändert. Der gleiche Gott, der mich vor Jahren gerettet hat, rettet mich heute und er wird mich auch in Zukunft retten. Philipper 1, da sehen wir, wie Paulus mit seinen Problemen umging. Sehr interessant. Philipper 1, Vers 19. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte. Paulus sagt, ich weiß. Es ist nicht nur eine Hoffnung, die er hat. Er hat sogar mehr als noch. Er hat eine Gewissheit. Er sagt, hey, ich weiß, dass meine Situation hier im Gefängnis zur Rettung ausschlagen wird. Das heißt, ich werde hier rauskommen, alles wird gut werden. Weil er hat so viel Erfahrung gehabt in der Vergangenheit. Er war so auf dem Knast gewesen für den Herrn, fürs Evangelium. Er hat so viele Erfahrungen gemacht. Er sagt, hey, Gott ist immer noch Retter und ich weiß, es wird mir zur Rettung ausschlagen. Ich werde gerettet werden durch eure Fürbitte. Römer 8, 28, wir wissen aber, im Griechischen heißt es eigentlich, aber wir wissen, das ist die Reihenfolge, aber wir wissen. Ja. Aber wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Aber wir wissen, sagt Paulus. Es ist nicht nur eine Hoffnung, es ist eine Gewissheit bei ihm geworden. Er hat das so oft erlebt, er war so oft in schwierigen Situationen, er hat sich oft aufgeben müssen und sagt, hey, aber ich weiß, am Ende wird mir alles zum Besten dienen. Er konnte immer an einen guten Gott glauben, an einen Gott, der rettet, ja? An einen Gott, der nicht nur Retter ist im Berufsleben, einen Gott, der Retter ist als in seinem Wesen. Er ist Retter. Ja? 24-7, ewig ist er Retter. Es ist Teil seines Wesens. Ja, er hat keinen Urlaub, er hat nicht irgendwie mal Bürozeiten, nein, er ist Retter. Und Paulus, weil ich das weiß, dann wird mir das zur Rettung ausschlagen. Mir werden alle Dinge zum Besten dienen. Ich weiß es, sagt er. Ich habe so viel Erfahrung. Ich sehe zurück. Alles, was mir bisher passiert ist, war am Ende mir zum Besten. Und er sagt, es wird mir auch in Zukunft zum Besten dienen. Und dieses Denken möchte ich uns mitgeben. Das hilft uns, positiv zu bleiben. Egal, was kommt. Unser Gott ist größer. Er ist der Retter. Ja? Er hat uns gerettet. Er rettet uns. Und er wird uns erretten. Auch für GN. Er hat uns gerettet. Er rettet uns im April und er wird uns den Rest des Jahres retten. Halleluja. Amen. Glauben. und im Wissen, in der Freude weitergehen. Und jetzt kommen wir zu den Mitarbeitern. Wir haben den Retter, das ist Jesus. Ja? Er ist der Retter, das ist sein Job. Und jetzt sagt Paulus noch etwas. Er sagt, dass wir, du und ich, mitwirken in dem Prozess. Dann fragen wir uns, Mensch, ja, warum kommt denn die Rettung nicht immer pünktlich? Ja? Oder warum kommt das Taxi nicht pünktlich? Oder warum kommt das Taxi gar nicht? Warum kommt die Hilfe zunächst gar nicht? Und da kommen wir ins Spiel. Wisst ihr, er ist der Retter, er möchte retten. Das ist sein Wille, auch sein ausgesprochener Wille. Gott möchte retten, er ist der Retter, das steht fest. Aber warum passiert es nicht immer zur rechten Zeit? Und warum erleben wir die Rettung nicht immer vollständig? Nur teilweise manchmal. Wenn das Budget nur teilweise voll wird. Wie kommt das? Woran liegt das? Jetzt kommen wir ins Spiel. Ich lese nochmal Vers 10 und 11 zusammen. Vers 10 und 11 zusammen. Paulus sagt, er hat uns dann auch aus solcher Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Jetzt kommt's. Wobei, in dem Prozess, wobei, während Gott uns rettet, wobei auch ihr Mitarbeiter mitwirkt. Wobei auch ihr mitwirkt. Wie? Durch eure Fürbitte für uns. Amen. Das heißt, Gottes Rettung wird abhängig gemacht von unserer Fürbitte. Gottes ausgesprochener Wille ist Rettung. Ja? In allen Aspekten. Aber sie dringt nicht immer durch, weil wir nicht genug Fürbitte leisten, um Gottes Willen freizusetzen. Macht das Sinn? Das macht Sinn. Die Stelle schon oft erwähnt, ich sage es immer wieder gerne, dass Gott, der Himmel ist des Herrn, die Himmel sind des Herrn, die Erde aber hat er den Menschen gegeben. Ne? Das heißt, er hat die Autorität über diese Welt den Menschen delegiert. Er sagt, ich komme, wenn ihr mich ruft. Ich mische mich ein auf eure Bitte. Deswegen, sonst macht Gebet keinen Sinn. Wenn Gott eh macht, was er will, wozu beten wir noch? Wozu? Wenn Gott so einen festen Plan hat und sagt, ich mache das, egal was die Jungs da unten beten oder nicht beten, dann können wir uns den Gebetsabend abschminken. Brauchen wir nicht. Wozu? Wozu sitzen wir hier und beten? Wofür? Nein, wir beten, um den guten, perfekten, vollkommenen Willen Gottes auf Erden freizusetzen. Wir haben Vollmacht bekommen. Wir haben hier als Mitarbeiter Vollmacht für GN, als Beter, alle, die angeschlossen sind. Und wir sagen, Herr, wir geben dir hier Raum durch den Gebetsabend, wirke unter uns, wirke durch uns. Und wir setzen Dinge frei, die Gottes Wille sind. Und sein Wille ist Rettung in allen Bereichen. Und durch unser Gebet, durch unsere Fürbitte, das erklärt Paulus hier. Er sagt, ja, er hat uns gerettet, er rettet uns und er wird uns retten, wobei er mitwirkt. Er macht das nicht unabhängig von uns. Er sagt, er gebraucht eure Fürbitte, um uns zu helfen. Deswegen will ich, dass bei GN das Gebet neu aufblüht. Das ist eine Sache, die immer wieder einschläft. Über die Jahre, immer wieder. Freitags, ne? Erst kommen eine Menge Leute und dann werden es weniger. Zurzeit sind wir auch hier, ziemlich wenig heute. Das will immer wieder einschlafen. Wisst ihr warum? Einmal will es der Teufel nicht. Zweitens ist ein Dienst, den man nicht so wahrnimmt. Den kann man nicht an der Skala messen. Jetzt haben wir 3 Stunden Gebet, jetzt kommen 300.000 Leute zum Glauben. Nein, das kann man so nicht messen. Wir beten im Glauben, im Wissen, dass Gott uns hört, im Glauben, dass wir Autorität haben, Dinge freizusetzen. Und dann geschehen die auch. Und die erleben wir dann auf dem Missionsfeld. Aber es ist schwierig für uns Beter, für Fürbitter, Tag ein, Tag aus, jeden Pray-up zu beten und nicht immer den Erfolg gleich zu sehen. Ja? Heute haben wir es ein bisschen gesehen, über die Bilder halt, ne? Aber da ist ein Zusammenhang. Deswegen Fürbitter sind Menschen, die Glauben haben, die wissen, dass ihre Gebete tatsächlich etwas bewirken. Man kann das wissenschaftlich schwer nachweisen. Bis heute, es gab ja damals das 100-jährige Gebet, einige kennen das von Graf Niklaus von Zinsenberg in Herrnhut, ja, 100 Jahre. Die Historiker werden jetzt wach und merken, die christlichen Historiker sagen, Mensch, viele Erweckungen sind durch dieses 100-jährige Gebetstreffen hier in Deutschland ausgelöst worden. Kann man es nachweisen? Nein, kann man nicht nachweisen. Man kann es nur erahnen. Aber wenn Leute 100 Jahre lang beten, das hat eine Auswirkung. Amen. Deswegen lasst euch herausfordern, euch ermutigen. Wir kommen nicht hierhin, um nur Kaffee und Kuchen zu essen. Das tun wir auch. Halleluja. Ja. Aber wir kommen hier wirklich her, um Fürbitte zu leisten, um Dinge zu bewegen. Ja. Und wir kommen auch nicht in erster Linie hierher, um für irgendwas zu beten. Wir wollen, dass es bei GEN vorwärts geht. Und wisst ihr, damals, als wir 2010, glaube ich, war es gewesen, oder noch früher, 8 oder 9, ich weiß nicht, als wir angefangen haben mit diesen Gebetstreffen bei uns zu Hause, privat, da ist plötzlich was losgebrochen im Dienst, da kam Dynamik rein, ja? weil der Gebetsabend am Freitag oder auch jetzt beim Präab ist der Motor. Und der schrumpft leider zurzeit. Am Namen Jesu wächst er wieder, Halleluja. Ja? Und das meine ich nicht irgendwie super geistlich, ne? Ich meine das ernst. Ja? Viel Gebet, viel Kraft. Wenn wir mehr Beter haben, werden mehr Dinge freigesetzt werden. Deswegen seid ihr ein ganz wichtiges Element im Dienst. Wir sind nicht trostlos. Halleluja. Wir wissen, wer wir sind in Christus. Und so beten wir auch. Halleluja. Ja. Und die Ewigkeit wird es offenbaren, wer, wie viel, wann, für wen, wo und wie gebetet hat. Aber das sind Verbindungen. Halleluja. Eure Fürbitte wirkt mit. Fürbitte heißt, für bestimmte Sachen konkret zu beten und Gott Freiraum zu schaffen, damit er wirken kann. Jakobus 4, Vers 2. Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Das ist eine ganz klare Antwort. Jakobus sagt, hey, Gebet hat reale Auswirkungen auf euer Leben. Manche Sachen habt ihr nicht, weil ihr nicht bittet. Ja? Es ist kein Spiel. Wir kommen nicht nur hierher und sagen, wir beten jetzt ein bisschen, vielleicht passiert ja was. Nicht? Wir haben ein bisschen Gemeinschaft und vielleicht kommt ja was mal raus. Nee. Wenn wir nicht beten, werden Dinge nicht passieren. Und wenn wir beten, passieren Dinge. Die großen Erweckungsprediger, ich glaube, das war damals der Finney war oder der Wesley, irgendjemand von den Erweckungspredigern, die hatten zwei alte Damen gehabt, die wussten, wo die Männer predigen würden. Und die sind vorher hingefahren, haben sich ein Hotelzimmer irgendwo gebucht damals, irgendwo ein Zimmerchen, haben gebetet für die Veranstaltung. Und dann haben die Männer, die gepredigt haben, einen riesen Erfolg gehabt. Da haben sich scharenweise Menschen bekehrt. Wisst ihr, da waren zwei alte Frauen, die haben gebetet. Fürbitte geleistet. Die haben den Freiraum geschaffen. Deswegen, Leute, ich habe großen Respekt für jeden, der Freitag kommt, um zu beten. Für jeden, der zum Präab kommt, um hier zu beten. Wir machen hier keinen Kaffeekranz. Wir setzen Dinge tatsächlich frei. Und Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wenn wir heute Abend um bestimmte Dinge nicht gebeten haben, werden wir sie nicht haben. Und weil wir für bestimmte Dinge beten werden, noch gleich, nachher nach dem Kaffee, dann werden wir sie haben. Halleluja. Amen. Und Gott hört auf uns, weil wir sein Tempel sind. Gott hört auf uns, weil wir der Leib Christi sind. Er hört auf uns, weil wir die Ekklesia sind, die Herausgerufenen. Ekklesia, das Wort für Stadtrat. Wir als Leib Christi sind der Stadtrat. Gott hört auf uns, weil die wahre Macht, auch in der geistlichen Welt, liegt nicht im Stadtrat, im Rathaus, die liegt in der Gemeinde, im Leib Christi. Deswegen heißen wir Ekklesia. Wir sind herausgerufen, um zu regieren. Und deswegen hört Gott, wenn wir beten. Wir haben Autorität, den Willen Gottes hier freizusetzen. Deswegen, ich will euch ermutigen, kommt bitte weiter, betet weiter mit für GEN. Amen. Und dann werden wir mehr Segen erleben, werden mehr Dinge freisetzen. Betet, kommt doch gerne am Freitag, wenn ihr Zeit habt, kommt und betet. Ich weiß, viele von euch beten auch zu Hause. Betet bitte weiter, wir brauchen Gebet. Wenn ihr jemanden kennt, der weiß, wie man betet, ne, und der beten möchte, lasst die Person mitbeten. Ne. Lasst uns irgendwie uns vernetzen. Ich weiß, Heike wird in Zukunft vielleicht einiges in Bewegung bringen, hoffe ich. Dass wir einfach mehr Gebet haben, dass wir Dinge freisetzen durch Fürbitte. Ja. Das ist real, das ist kein frommer Anstrich. Ja. Wir treffen uns zum Beten, wir müssen auch beten. Ne. Gehört dazu, Mission, sagen wir uns beten, oder? Nee, das ist real. Je mehr wir beten, desto mehr sind wir frei. Lasst uns das mitnehmen als Impuls heute. Er hat gerettet, er rettet, er wird retten. Und das Ganze ist möglich, weil wir Fürbitte leisten. Je mehr wir Fürbitte leisten, desto mehr wird er retten. Ich weiß, einige von euch sind ja schon angeschlossen, wirklich auch im Geist angeschlossen an GEN. Ich weiß, dass der Herr manche Geschwister weckt, nachts. Manche dann ruft eine Schwester bei ihrer an, ja, der Daniel hat Probleme, ja, stimmt. Irgendwo auf dem Missionsfeld. Ja. Also wir sind verbunden, Geist, das ist gut, der Herr macht das schon. Ja. Aber betet weiter, hört auf diese Impulse, ja. Gebt sie weiter. Ja. Eine andere Schwester, auch schon ein paar Jahre her, rief an, sie hat eine dunkle Wolke gesehen. Den ganzen Tag kam keine dunkle Wolke, alles war hell, Sonnenschein, alles gut, ja, Geist. Und dann kam ein Anruf, das war die dunkle Wolke gewesen. Ich war vorbereitet. Ja. So macht das daher. Deswegen, euer Hören, euer Reden, euer Binden und Lösen, euer Beten hat Macht. Das wirkt sich ganz real aus auf Gehirn. An dieser Stelle vielen Dank an alle, die beten. Jeden Freitag, auch hier zum Prayer, betet bitte weiter. Nehmt sie mit, gebt sie weiter, wir können die vervielfältigen. Wenn ihr Beter kennt, betet für uns. Ich habe in Nigeria, ich glaube, 8 von den Newslettern weitergeben. Auch jemand, ein Mann, der ein Beter ist. Der kam dorthin, er war ein Beter. Also sah auch aus wie ein Beter. So ein Bart. So. Ja, war ein Beter. Also, ja, wahrscheinlich. Ein Bart, aber auch ein prophetisch. Die sind ein bisschen eigenartig, die Propheten manchmal. Ne? Aber ich weiß, ich habe ihm die gegeben, er gibt sie weiter und die haben wirklich, sein Dienst ist zu beten, sein Dienst, der macht das mit mehreren Leuten, die beten nur, für Dienste weltweit, die beten und beten und beten und beten und beten. Und jetzt beten sie auch für uns. Ja? So. Und vielleicht können wir dann noch mehr aktivieren, noch mehr Leute, die einfach sagen, hey, wir wollen beten. Das machen wir jetzt nach dem Kaffee wahrscheinlich, wenn das soweit ist. Gehen wir in die Fürbitte hinein. Vielleicht können wir jetzt sofort einfach Dinge verarbeiten, dass wir einfach jetzt den Impuls mit reinnehmen ins Gebet und einfach verarbeiten vor dem Herrn. Amen.